Service at the Riviera Academy.
Herzlich willkommen bei Immowissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Ivia Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft, und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
Hallo Barbara. Ja, mein Name ist Detlef Wendt, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich noch mal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
Hallo zusammen, schön, dass Sie wieder bei uns sind und uns zuhören. Und hallo Detlef, schön, dass du uns heute wieder mit deinen Urteilen, die du mal mitbringst, bereicherst. Schön, dass du da bist. Heute reden wir über, ja, ich würde mal sagen, schon ein sehr schwieriges Thema, über Eigenbedarf, Eigenbedarfskündigung. Das ist ja irgendwie ein Thema, das beschäftigt einige Parteien. Ne? Der Makler wird mit den Fragen dazu befragt, wenn ein Käufer dasteht und sagt, wie sieht denn das aus? Ne? Das ist ja noch vermietet, das Haus. Kann ich das denn trotzdem, kann ich da nicht auf Eigenbedarf kündigen? Die Eigentümer interessiert das, ne? Und irgendwie hört man irgendwelche Sachen, der eine erzählt das, der andere erzählt das, beim einen klingt das ganz easy peasy, klar, Eigenbedarf geht immer, und beim nächsten ist Eigenbedarf überhaupt nicht easy peasy, sondern Eigenbedarf super kompliziert, weil es gibt ja auch zig Härtefallsachen und deswegen geht das alles wieder nicht. Deswegen wollen wir jetzt einfach von dir wissen, lieber Detlef, du bist da, um uns mal an Beispielen zu zeigen, wie läuft das ab mit der Eigenbedarfskündigung, ist das so schwierig, ist das einfach, du hast einen Fall mitgebracht, da geht sogar nicht, also es ist sogar noch eingeschränkter. Es geht noch nicht mal nur um, ich will da wohnen, sondern ich will da auch noch arbeiten. Das heißt, teils auch noch Gewerbe, was ich in den Räumlichkeiten haben will. Also es dürfte ja vom ersten Empfinden her noch schwieriger sein, da mit einer Eigenbedarfskündigung durchzukommen.
Ja, in Paragraph 573 BGB, ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Freund von Paragraphen, sind ja manchmal sehr schwierig zu verstehen. Aber da steht was drin, was eigentlich relativ einfach ist. Da steht drin, dass ein Vermieter unter anderem dann kündigen darf, wenn er ein berechtigtes Interesse hat. Und ein berechtigtes Interesse soll nach dem Gesetz dann vorliegen, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörigen seines Haushaltes benötigt. Also das Gesetz spricht erstmal von Wohnung.
Mhm. Ja. Und, das heißt, ich will da einziehen oder meine Tochter oder wer auch immer.
Mhm. Genau, ich möchte da wohnen, sagt der Vermieter. Und die Frage ist, ist diese Norm auch für teilgewerbliche Nutzung denkbar?
Mhm.
Und da
kommt ja auch häufiger mal vor, ne, wenn man irgendwie selbstständig ist. Also ich meine, ich als Journalistin zum Beispiel brauche auch ein Büro, in dem ich irgendwie schreiben kann, ne? Oder,
ja, genau. Nur ist natürlich immer ein Unterschied, ob jemand, ich sag mal, so arbeitet wie du. Also im Prinzip ist deine Tätigkeit ja Schreiben, Hören, Sprechen. Ja, und es gibt ja Menschen, die machen auch Krach dabei, ne? Die haben eine Tischlerei oder was weiß ich. Oder haben ein Musikstudio oder so. Das ist ein bisschen mit Krach verbunden.
Oder die empfangen Gäste, ne? Kann ja auch sein.
Ja, genau. Ja, also Lehrer, korrigiert Klausuren zu Hause, ne? Oder ein Schriftsteller, der schreibt Bücher, ne? Merkt kein Mensch, aber ist ja auch im Prinzip eine gewerbliche Tätigkeit, weil er damit seinen Lebensunterhalt verdient. Und da ist die Frage, reicht das auch aus? Ja, der Bundesgerichtshof hatte mal so einen Fall zu entscheiden, und zwar am 10. April 2024, also ein gutes halbes Jahr her. Und da war der Fall wie folgt. Jemand kauft eine Wohnung, und der jemand ist Anwalt. Und das ist ein relativ großes Objekt, große Wohnung, die er da kauft. Und er sagt, ich mache jetzt meine Eigenbedarfskündigung, denn ich habe bislang in meiner Wohnung gewohnt und in meinen Räumlichkeiten gearbeitet. Und diese Räume, wo ich bislang gearbeitet und gewohnt habe, die wurden mir gekündigt, weil der Vermieter mir das Objekt, was ich selber angemietet hatte, gekündigt hat. Und ich muss da raus. Und ich möchte also weiterhin irgendwo wohnen und arbeiten. Und jetzt habe ich ja die Wohnung gekauft. Und in dieser Wohnung möchte ich meine berufliche Tätigkeit als Anwalt ausüben und gleichzeitig auch drin wohnen. Und das widerspricht ja eigentlich der Regelung in § 573 BGB, wo nur auf Wohnen abgestellt wird. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, das geht. Wenn ein Vermieter die Wohnung nicht nur zu Wohnzwecken beziehen will, sondern zugleich dort einer Freiberuflichen, der BGH hat das so erläutert, weil der Anwalt ja auch eine freiberufliche Tätigkeit ausübt. Sogenannter freier Beruf, wir zahlen ja auch keine Gewerbesteuer. Wenn er dort also überwiegend gleichzeitig einer freiberuflichen Tätigkeit nachgehen möchte, dann kann es ausreichen, diese noch nebenbei Wohnsituationen, er will ja nicht nur dort arbeiten, sondern auch wohnen, dann kann es ausreichen, zumindest dann, wenn ihm ansonsten ein beachtenswerter oder anerkennenswerter Nachteil entstünde. Und dieser anerkennenswerte Nachteil, den hat man bei Eigenbedarf relativ häufig. Und hier hat der BGH gesagt, zumindest dann, wenn er seine alten Räumlichkeiten verlassen muss, der ist ja nicht aus Freude und Spaß an der Sache da rausgegangen aus den alten Räumlichkeiten, da wurden ihm gekündigt. Und zumindest dann würde ihm ein beachtenswerter Nachteil entstehen, denn er müsste ja sich woanders Räumlichkeiten suchen. Ja? Und da er jetzt dieses Objekt gekauft hat, hat der BGH gesagt, kann man dem Eigenbedarf eigentlich nichts entgegenhalten.
Das heißt, er muss trotzdem damit auch drin wohnen. Er kann jetzt nicht sagen, ja, ich will da jetzt nur arbeiten. Das würde dann nicht funktionieren. Ne? Aber so dieser Mix.
Würde in der Regel nicht funktionieren. Ja, der Mix wird klappen, aber allein dort die gewerbliche Tätigkeit auszuüben oder die freiberufliche Tätigkeit auszuüben, das wird wohl nicht funktionieren. Das musste der BGH aber auch nicht entscheiden. Ja, die Gerichte entscheiden ja immer nur das, was sie müssen.
Sie sagen nicht, was passiert, was noch, wenn es andere Situationen gäbe.
Also das interessiert den Bundesgerichtshof, übrigens auch andere Gerichte, weniger. Ne? Was wäre, wenn? Oder so. Das ist immer das, was die Parteien gerne hören möchten. Ne? Mensch, Herr Richter, wie sieht's denn aus, wenn das so und so wäre? Da sagt dem Richter, pass mal auf, also ich bin froh, dass ich den jetzigen Fall entscheiden kann und muss, ja. Also ich will dir nicht noch so eine Lehrstunde geben über das, was ich glaube, wenn
was
das
noch
vorlege.
Alles passieren weiter, könnte. Ne?
Ist nicht Aufgabe der Gerichte. Ja.
Aber das heißt, also wenn gleiche Situation und er will nur da wohnen, dann wäre es ja noch wahrscheinlicher, dass das durchgegangen wäre.
Ja.
Ne? Also
ja,
da ist ja dann gar kein Zweifel mehr dran. Ne? Das heißt, das ist in erster Linie jetzt erstmal Grund genug, seine alte Wohnung wurde gekündigt, er möchte jetzt irgendwo neu rein, er sucht sich natürlich, also liegt ja auf der Hand, sein eigenes Objekthaus. Und,
Ja, klar.
Ja.
Okay,
also das heißt,
machen,
wenn da jetzt kein triftiger Grund andererseits vorliegt, dann kann er da erstmal, hat er gute Chancen. Du hast ja noch ein Beispiel mitgebracht, ne?
Naja, man stelle sich jetzt Folgendes vor, dass der jetzige Mieter der Wohnung, wo er seine Praxis und Wohnung dann einrichten will, dass der jetzige Mieter, wie es hier der Fall war, sonst wird das ja nicht zum Bundesgerichtshof kommen, dass der jetzige Mieter nicht raus will. Dass er sagt, Mensch, diese teilgewerbliche Nutzung, das gefällt mir nicht, da muss ich nicht jetzt raus, es gibt keinen wirksamen Eigenbedarf. Und deswegen freiwillig räume ich nicht. Und dann muss der Vermieter, in dem Fall der Anwalt, muss eine Räumungsklage erheben. Und jetzt stellt man sich Folgendes vor, so ein Räumungsklageverfahren dauert ja relativ lange. Ne? Insbesondere hier hat das Verfahren lange gedauert, weil ja der Bundesgerichtshof auch mitentscheiden musste, schrägstrich durfte. Ne?
Da kommt man ja nicht direkt hin. Ne? Da muss man dann erstmal noch ein paar Instanzen durchlaufen.
Erst Amtsgericht, dann Landgericht und dann irgendwann der Bundesgerichtshof. Ich gehe mal davon aus, im Schnitt werden solche Verfahren zwischen 3 bis 8 Jahren dauern. Ich glaube, unter 3 Jahren ist verdammt schnell. Und das ist natürlich ein Zeitraum, der auch eine Rolle spielt für weitere Überlegungen der Partei. Und stellen Sie mal Folgendes vor. Der klagt beim Amtsgericht und dann gibt es eine Entscheidung, dann legt der unterlegene Berufung ein, dann macht das Landgericht eine Entscheidung und dann geht der unterlegene in Revision zum Bundesgerichtshof. Und man stelle sich vor, der Anwalt würde jetzt in diesem Zeitraum würde jetzt auf einmal feststellen, nee, also Anwaltskanzlei möchte ich gar nicht mehr. Er hat ein Angebot bekommen, von einer Firma dort in der Rechtsabteilung als Mitarbeiter anzufangen. Und er sagt, prima, mache ich.
Nein.
Und gleichzeitig lernt er eine Frau oder von mir aus auch einen Mann kennen und verliebt sich in die und die hat eine tolle Wohnung und die sagt, Mensch, zieh doch zu mir. Und er sagt, ja, mache ich. Das heißt, es kann ja sein, dass sein Eigenbedarf in dieser Phase auf einmal weggefallen ist.
Mhm.
Und jetzt stellt sich die Frage, der Mieter, dem er gekündigt hat, der hat ja noch nicht geräumt.
Mhm.
Das Gerichtsverfahren läuft ja noch beim Bundesgerichtshof. Und stellt sich die Frage, muss der Vermieter seinem Mieter jetzt, nachdem die Kündigungsfrist lange abgelaufen ist, aber das Gerichtsverfahren noch läuft, muss er ihm jetzt sagen, pass mal auf, mein Eigenbedarf ist weggefallen. Du kannst in der Wohnung drin bleiben, wenn du möchtest.
Wäre ja auf jeden Fall schön für manche Vermieter, ne? Die träumen da wahrscheinlich von, dass sie so ganz gut rauskommen.
Für manche Mieter wäre das ein Vergnügen, denn da könnten die ja sagen, pass mal auf, ich kann drin bleiben, ich muss mir keine neue Wohnung suchen. Denn so mein Vermieter.
Ja, ja, ich meinte auch für den Vermieter schön, also wäre es andersrum schön, wenn sie dann nichts sagen müssten und einfach sagen können, ja, gut, der Grund bleibt weiter bestehen, auch wenn ich ihn nicht, also ich brauche die Wohnung nicht mehr, aber ich lasse es jetzt mal das Verfahren laufen und
bin dann mein Mieter los. Das ist schön, dass du erst beim Vermieter angefangen hast. Ich habe die andere Reihenfolge mal gewählt. Also der Mieter freut sich natürlich wirklich ernsthaft, dass er, verdammt nochmal, ich kann hier wohnen.
Wenn er bleiben kann, ne?
Natürlich hast du recht, der Vermieter freut sich auch, ja, wenn er nicht offenbaren muss. Denn dann würde er nämlich sagen, pass mal auf, wenn ich das Ding gewinne, muss er ausziehen und dann kann ich die Wohnung vielleicht zu einem viel höheren Mietzins neu vermieten, hat einen finanziellen Vorteil dadurch. Ne? Oder kann sie vielleicht veräußern und erzielt viel mehr Erlös, viel mehr Kaufpreis als vermietet. Ne?
Oft, also nicht immer nur ein, mir wurde gerade gekündigt und ich gehe dahin, sondern manchmal will man ja auch diesen Mieter dann loswerden. Ne? Das gibt's
ja, das kann auch passieren, ja klar.
Ja, klar.
Ja, und da gibt es eine wunderbare Entscheidung vom Amtsgericht Hamburg-Bergedorf aus Mai 2024 und die haben entschieden, wenn es einen Vermieter unterlässt, den Mieter über den vor der endgültigen Räumung der Wohnung, also bevor der Mieter ausgezogen ist, weggefallenen Eigenbedarf zu informieren, hat er sich wegen Betrugs durch Unterlassen strafbar gemacht.
Okay, wow.
Das ist eine Straftat nach Auffassung des Amtsgerichtes in Hamburg.
Also Vorsicht geboten.
Und das bedeutet, ja, ob das richtig ist, die Entscheidung, da werden wahrscheinlich später nochmal andere Gerichte drüber entscheiden, vielleicht höherrangige. Aber der Gedanke ist toll, dass man sagt, oder erstmal die Frage stellt, muss der Vermieter über weggefallenen Eigenbedarf überhaupt informieren? Und da hat der Bundesgerichtshof mal 2005 gesagt, seiner Meinung nach, aber das ist 20 Jahre her, seiner Meinung nach.
Er war ja noch hochaktuell für Jura, habe ich gehört.
Seiner Meinung nach besteht eine Aufklärungspflicht oder Hinweispflicht des Vermieters, wohl nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. Und die ist ja lange abgelaufen. Ja, die Kündigungsfrist von 3, 6, 9, völlig egal. Das Verfahren lief ja schon ein paar Jahre. Also alle Kündigungsfristen waren abgelaufen. Und wenn man diese Entscheidung zugrunde legt, könnte man sagen, der Vermieter muss den gar nicht mehr informieren. Das würde aber bedeuten, dass man eigentlich den Sinn von § 573 BGB, dass man sagt, du kannst nur kündigen, wenn du wirklich ein berechtigtes Interesse hast. Und das ist ja weggefallen, der Eigenbedarf. Ne? Dass man diesen Sinn des 573 BGB quasi aufhebeln würde. Und da hat sich das Amtsgericht Hamburg-Bergedorf gesagt, das machen wir nicht mit. Weggefallener Eigenbedarf muss nicht nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist, sondern bis zum Ablauf der konkreten Wohnungsrückgabe, der Räumung mitgeteilt werden. Und tut er das nicht, der Vermieter, dann hat er sich strafbar gemacht. Auch das ist ein Problem, ob das stimmt. Also eine höchstrichterliche Entscheidung vom Bundesgerichtshof in Bezug auf die Strafbarkeit der Geschichte liegt nach meiner Kenntnis noch nicht vor. Wohl aber die Frage der zivilrechtlichen Schadenersatzansprüche, die ist relativ aufhaugt. Also wer nicht informiert, der muss Schadenersatz möglicherweise zahlen. Aber ob man sich dann auch gleich strafbar macht, das ist noch nicht entschieden. Aber das Amtsgericht Hamburg-Bergedorf sagt, doch, du machst dich strafbar, wenn du nicht bis zum Tage der Zwangsräumung oder der nicht Zwangsräumung, der Räumung, wenn du bis zum Tage der Räumung nicht informierst. Und diese Frage ist eine hochbrisante und ich glaube, man tut gut daran, das zu überlegen. Denn als Vermieter, überhaupt als Staatsbürger, möchte man keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen sich eingeleitet
sehen. Auf gar keinen Fall, nee.
Das gibt welche, denen ist es relativ schnurz. Die haben das jede Woche oder jeden Monat. Aber ich sag mal, der Durchschnittsbürger, dem würde ich davon dringend abraten. Ne? Also das, da hat man keinen Spaß dran. Ja, und das ist eine sehr interessante Entscheidung. Ne?
Mhm. Also das heißt, Vorsicht geboten, unbedingt sofort, im Prinzip sofort am besten. Ne? Also ich erfahre jetzt, ich kann zu meiner neuen Partnerin einziehen oder meinem neuen Partner oder was auch immer. Ich brauche meinen Eigenbedarf nicht mehr, der Grund fällt weg und dann teile ich das mit. Und das teile ich mit dem Mieter und dem Gericht oder?
Dem Gericht würde ich es auch mitteilen. Wenn also ein Räumungsklageverfahren läuft, dann würde ich wahrscheinlich im Schriftsatz mitteilen, Bedarf ist weggefallen, also wer da möchte, kann er weiter drin wohnen. Ne? Aber das muss jeder Vermieter für sich selbst entscheiden, wie weit geht er. Ne? Hält er sich an die Geschichte vom BGH, die er gesagt hat, also wahrscheinlich nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist, oder sagt er sich, nee, ich will ganz vorsichtig und zurückhaltend sein und melde den weggefallenen Eigenbedarf auch noch später. Ich sag mal, wenn man grundsätzlich nichts gegen den Mieter einzuwenden hat und
dann
wenn
ist es ja auch
stimmt,
nicht blöd, wenn das weiterläuft, ne?
Dann wird doch jeder Vermieter ein Interesse daran haben, dass man nicht noch einen Auszug, einen Neueinzug, man muss einen neuen Mieter suchen, dass das stattfindet. Aber es gibt ja viele Fälle, in denen dann Vermieter sagen, dann will ich die verkaufen und werde sie zum höheren Preis los. Wenn ich noch als Anwalt tätig wäre, was ich nicht mehr bin, dann würde ich Mandanten, die mir diese Frage stellen, würde ich sehr zurückhaltend beantworten und sagen, mein Tipp, lieber einmal zu viel informieren als einmal zu wenig. Nichts ist blöder, als wenn irgendwann die Staatsanwaltschaft bei dir vor der Tür steht und zu ermitteln anfängt. Ich würde dir empfehlen, spiel mit offenen Karten und sag es frei heraus, denn du weißt nie, wie Gerichte in den Fällen urteilen. Und dann muss der Mandant das selber entscheiden, was er machen will.
Das denke ich wohl auch, ja. Also meine Meinung kenne ich da und deine klingt ja auch durch. Ich schließe mich da an. Also, ja. Es gibt Dinge, die muss man nicht unbedingt mit durchleben.
Es ist eigentlich, glaube ich, ganz beruhigend, wenn man sein Leben mit weißer Weste verbringt oder verbracht hat. Das ist schon, glaube ich, eine ganz beruhigende Sache.
Ja. Aber festhalten können wir, und ich meine, das ist ja auch objektiv eigentlich auch korrekt, ne? Es gibt den Grund nicht mehr, also warum sollte ich weiter dieses Verfahren laufen haben? Das heißt, ich kann festhalten, also grundsätzlich hat eine Eigenbedarfskündigung schon auch Erfolgsaussichten, das kann dauern, so oder so, ne? Es dauert meistens so ein Verfahren, wie immer, wenn es vor Gericht geht, ist, glaube ich, selten was morgen schon geklärt ist. Zeigt sich ja immer wieder, dass das sehr lang dauern kann. Und hin wie her, ich sollte ehrlich sein an jedem Punkt. Und macht sich im Zweifel belohnt, wenn man da irgendwie offen mit offenen Karten spielt. Und ist für alle Seiten ganz hilfreich.
Ich sag mal, die meisten können auch besser schlafen, wenn sie fair miteinander umgehen. Ne?
Aber es gibt ja
Menschen, denen ist es egal. Ja, da spielt Fairness keine oder eine nur untergeordnete Rolle, aber die meisten können besser schlafen, das auf jeden Fall.
Aber es gibt auch Härtefälle, ne? Also es ist schon auch richtig, dass es nicht immer so easy durchgeht, ne? Also wenn ich eine Eigenbedarfskündigung ausspreche, dann heißt das nicht unbedingt, nur weil ich jetzt eine Kündigung meiner Wohnung zum Beispiel im Nacken habe, dass das auf jeden Fall durchgeht, oder? Das ist auch nicht gegeben.
Selbst wenn Eigenbedarfsgründe vorliegen und wenn ein Gericht sagen würde, dass das ist völlig nachvollziehbar, dass Sie in die Wohnung rein wollen, sagt das Gesetz, es gibt Fälle, in denen Mieter sogenannte Härtegründe geltend machen können. Härtegründe sind Gründe, die unter anderem gesundheitlich eine Rolle spielen können oder wie das Gesetz es formuliert, für den Mieter selbst oder seine Familie, müssen noch nicht mal für ihn sein, seine Familie, eine Härte bedeuten würde, die, und das sagt das Gesetz, auch unter Würdigung der berechtigten Interesse des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Also wenn jemand besonders alt ist, besonders krank ist, wenn er tief verwurzelt ist am Ort, wenn in einer Stadt, in der der Wohnraum sowieso sehr hochpreisig ist und er keine Möglichkeit hat, auf seine Einkünfte eine in etwa vergleichbare Ersatzwohnung zu finden, wenn es in einer Gegend passiert, in der es sowieso kaum freien Wohnraum gibt, dann kann es sein, dass also ein sogenannter Härtegrund dazu führt, dass der Eigenbedarf nicht durchgesetzt werden kann.
Gerade das mit der Miete finde ich super spannend, weil ich mir vorstellen kann, es so viele Fälle gibt, in denen man ein Objekt hat, in dem jemand zur Miete wohnt und lange schon da lebt, dann ist die Miete nicht regelmäßig angepasst worden, dann hat er eine super niedrige Miete und da würde er nie was Vergleichbares finden. Da habe ich ja dann als Käufer des Objekts im Zweifel doppelt verloren. Ich habe einen Mieter, der nicht viel zahlt und ich kriege ihn nicht raus, weil er in dem Preissegment nichts findet mehr, was angemessen ist.
Ja, aber das muss sich der Käufer vorher überlegen. Ne? Der sollte dringende Empfehlung, wenn er ein Objekt kauft, sich den Mietvertrag vorher anschauen. Und wenn er feststellt, die Miete ist relativ niedrig, dann muss er sich überlegen, hält er das durch? Ja, manchmal kann man ja auch im Vorfeld schon mit Mietern sprechen und sagen, ich würde das Objekt gerne kaufen, aber bitte nicht zu dem Mietzins. Ich würde es gerne kaufen, ich bin auch bereit zu investieren. Ja, ich mache auch Ihre Wohnung schöner als jetzt, aber nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich dann diese Miete nur kriegen würde, die in dem Mietvertrag vereinbart ist, dann sehe ich vom Kauf ab, weil ich das wirtschaftlich einfach nicht hinkriege. Ne? Da gibt es sicherlich Mieter, die sagen, kriege ich hin, ich habe ein Interesse dran, eine vernünftige Wohnung zu haben. Ich bin auch gerne bereit, ein bisschen mehr davor zu bezahlen. Und dann kann man ja mit offenen Karten spielen, ne? Aber wenn es nur darum geht, dass er den gesetzlichen Mieterhöhungsrahmen ausschöpfen kann, ne? Und der zahlt 2 Euro pro Quadratmeter und in Wirklichkeit könnte er 10 Euro nehmen, dann dauert es Jahrzehnte, bis der Vermieter
da angekommen ist, ne?
Die Miete so weit erhöhen kann, wie er es nach dem Mietspiegel vielleicht dürfte, ne? Also auch der Käufer von solchen Wohnungen muss sich natürlich genau Gedanken drüber machen. Wie ist die Situation und welche Risiken hat er? Ne?
Also alles ein bisschen tricky und Tipp für den Makler, wahrscheinlich sich darauf ein bisschen raushalten, ne? Also keine Empfehlungen geben, oder?
Leere Versprechungen sind haftungsträchtig. Ja, also zu schnelle Versprechungen, so nach dem Motto, wenn ich jetzt sage, die Eigenbedarfskrise in jedem Fall hin, ja, und dann kauft er, super, dann habe ich mein Geschäft abgeschlossen, Provision kassiert. Das kann manchmal ein Tor sein, denn wenn das alles nicht so funktioniert, wie der Makler dann versprochen hat, kann möglicherweise der Käufer vom Makler Schadenersatz verlangen. Ob er ihn kriegt, ist eine ganz andere Frage. Aber allein schon die Tatsache, dass er die Möglichkeit besteht, die würde mich schon vorsichtig machen lassen. Also diese Hallodries sollte man unter den Maklern ein bisschen im Zaum halten.
Ja? Selbst wenn es nur dahin gesagt ist, ne? Also es muss noch nicht mal schriftlich sein, ne?
Ja, klar. Man sagt ja, auch im normalen Leben sagt man so viel, ach klar, kannst du machen, ne? Ja. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Ja.
Also, ne, wenn man selber nicht irgendwie in eine Haftung oder so kommen möchte und im Zweifel viel Geld loswerden will, was man irgendwie zu viel hat. Und das haben wir, glaube ich, alle nicht so häufig viel zu viel Geld übrig. Dann lieber Vorsicht geboten und keine falschen Versprechungen, keine falschen Empfehlungen und lieber raushalten. An einen Anwalt verweisen, ne? Und
zum Beispiel.
da kann man sich auch im Vorfeld schon aufklären lassen. Dann kann man auch hingehen und sagen, folgende Situation, so sieht's aus. Was haben Sie dann eine Einschätzung, wie das ausgehen könnte? Und dann weiß man auch schon mehr.
Ja.
Danke, Detlef, für die ganzen Tipps und die Einblicke in die Urteile, die ja wirklich wieder eine große Bandbreite gezeigt haben. Danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Sie Lust auf mehr haben, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast und hören Sie gerne in 2 Wochen wieder rein. Da haben wir die nächste Folge für Sie. Wir freuen uns.
Immer Wissen, Alla Rivia Akademie.